wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Handball-Bundesliga-Saison hat wieder angefangen. An diesem Wochenende fand der erste Spieltag statt und eine neue Premiere, die Spiele sonntags um 12.30 Uhr. Wie sich das ausgewirkt hat auf die Leistung und wie die Spiele ausgegangen sind, darüber spreche ich jetzt mit unserem Handball-Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Andreas.
Sebastian, 12.30 Uhr sonntags, es ist ungewohnt, aber haben es die Vereine halbwegs ordentlich aufgenommen? Ich meine, sie hatten ja ein bisschen länger Zeit, sich darauf vorzubereiten.
Ja, ich denke schon. Also es ist, wie gesagt, eine ungewohnte Zeit, zur Mittagszeit da die Handballhallen noch voll zu kriegen. Aber es war für das erste Mal ganz okay. Natürlich kann man immer noch was besser machen, aber für den Anfang kann man damit schon mal sehr zufrieden sein.
Ja, es gab 4 Spiele am Sonntag um 12.30 Uhr. Das erste Spiel war das Spiel von Flensburg-Handewitt gegen TuS Nettelstedt-Lübbecke. Ostwestfalen hat wieder 3 Bundesliga-Teilnehmer. Nettelstedt-Lübbecke ist einer davon. Sie hatten aber keine Chance gegen Flensburg-Handewitt. 37-23 ging es am Ende für die Schleswig-Holstein aus.
Ja, und Flensburg hat mal eben ganz schnell klar gemacht, dass sie unbedingt den Titel gewinnen wollen. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung von der Mannschaft. Wirklich keinen Fehler, sehr konzentriert angegangen, haben ihre Heimfans direkt mit einem, ja, wirklich einen Kantersieg begrüßt können in die neue Saison und haben bewiesen, dass sie wirklich sehr, sehr gut in Form sind. Beste Werfer auf Seiten der Flensburger war Lasse Swan Hansen mit insgesamt 11 Treffern. Auch Rasmus Lauge-Schmidt war mit 7 Treffern sehr, sehr gut, hat sich sogar keinen einzigen Fehlwurf erlaubt. Und dann hatte man hinten drinnen noch einen Matthias Andersson, der wirklich überragend gehalten hat. 15 Paraden, eine Quote von 39%. Also es war aus Sicht der Flensburger alles gut. Lübbecke, ja, sie konnten zu Anfang ein bisschen mithalten, aber gegen diese Wucht der Flensburger ist es ganz, ganz schwer, gerade als Aufsteiger mitzuhalten. Ich denke, sie werden daraus lernen, weil es ja noch eine relativ junge Mannschaft ist, aber dagegen war einfach kein Kraut gewachsen gestern.
37-23 ging es am Ende aus, damit sind die Flensburger dann auch gleich erster Tabellenführer, auch wenn es am ersten Spieltag noch keine Substanz hat, diese Tabelle. Gummersbach hat gegen Wetzlar verloren mit 22-33, war es so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt?
Zum Ende hin war es so klar. Gerade so in den ersten 40 Minuten war es doch relativ ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten Probleme. Man merkt beiden an, dass sie ein bisschen im Umbruch sind. Gerade natürlich die Gummersbacher. Viele Spieler vor der Saison verloren, viele neue Spieler auch geholt gehabt. Und das war man halt anzusehen. Es war sehr zerfahren, viele Lücken in der gegnerischen, in beiden Abwehrreihen. Also da ging es dann wirklich immer wieder hin und her, aber die Wetzlarer waren immer das Ticken vorne und dann so um die 40. Minute wurde dann auch der Torhüter der Wetzlarer zum Faktor. Benjamin Buric fing an, die Bälle zu halten, sorgte dafür, dass sich Wetzlar Tor um Tor absetzen konnte und bei Gummersbach merkte man, da fehlt irgendwie einer, der die Verantwortung übernimmt, der ja dafür sorgt, dass man jetzt hinterhergehen kann, mal auch einen Wurf nimmt, aus 7-8 Metern entscheidende Aktionen ziehen kann. Und deswegen hat man am Ende dann doch sehr, sehr hoch verloren. Ein bisschen zu deutlich aus meiner Sicht, weil Wetzlar natürlich mit dem Verlust von Fabian Philipp Weber und noch einigen anderen, ist eigentlich vielleicht so ein bisschen in den Bereich von Gummersbach und dass Gummersbach sich dann so abschlachten lässt, muss man es dann doch nennen, vor allem im Publikum, sprich dafür, dass es dann doch ein bisschen mehr kommen muss. Sie hatten natürlich zwar früh verloren, Alexander Becker mit einer roten Karte, die zwar hart war, aber vertretbar. Trotzdem muss man auch noch ein bisschen besser gegenhalten. Es waren dann doch zu wenig. Torhüter waren nicht so da. Carsten Lichter nur 6 Paraden, eine Quote von 20%. Wie gesagt, Benjamin Buric dort war der Beste mit 9 Paraden und 37%. Das ist auch eine gute Quote. Und sie konnten insgesamt einfach keine Lösung finden gegen einen guten Jannik Kohlbacher, der 7 Tore geworfen hatte. Christian Björnsen, der insgesamt 11 Treffer geworfen hat von rechts außen. Während auf Seiten der Gummersbacher Florian Buchalla mit 5 Toren am besten waren und auch Florian Baumgärtner. Also war die rechte Seite doch stärker. Da muss dann die anderen Seite noch ein bisschen mitziehen. Da muss einfach mehr kommen von Gummersbach, wenn sie dann ja eine Saison haben wollen, wo sie ohne Sorgen durchkommen.
Mhm. Magdeburg hat gestern gegen Hüttenberg mit 33-26 gewonnen. Man führte schon zur Pause mit 18-12, konnte dann den Vorsprung verwalten.
Ja, genau, aber Hüttenberg, muss man sagen, ist sehr, sehr ehrenhaft gespielt. Gerade in den ersten 15, 20 Minuten konnten sie wirklich sehr, sehr gut mithalten, sogar führen teilweise. Also das muss man auch erstmal machen in Magdeburg, dass man so schnell dann noch weggehen kann. Sie haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie hatten gute Torhüter drinnen mit Ritschel, der wirklich gut gehalten hat. Matthias Ritschel, 11 Paraden, eine Quote von 27% ist jetzt nicht die beste Quote, aber eben immerhin 11 Paraden. Und war damit auch dafür ja ein großer Bestandteil dafür, dass es sehr, sehr ausgeglichen war zu Anfang. Aber dann kam Magdeburg dann noch besser ins Spiel rein, konnten ihre Qualität, die sie nun mal mehr haben als Hüttenberg, viel, viel besser umsetzen, führten dann nach 19 Minuten 11-8 und da kam es dann auch so ein bisschen drauf an, konnten dann bis zur Halbzeit dann 18-12 wegziehen. Und dann haben sie es nochmal versucht, die Hüttenberger in der zweiten Halbzeit, kamen aber einfach nicht mehr ran, weil natürlich die Abwehr dann sehr, sehr gut stand auf Seiten der Magdeburger und sie hatten zwei sehr, sehr gute Torhüter drinnen mit Janik Krehn und Dario Quenstedt. Dario Quenstedt in 22 Minuten Spielzeit 7 Paraden gehabt, eine Quote von 46%. Das ist dann sehr, sehr gut und dann wird es natürlich für die kleine Mannschaft aus Hüttenberg sehr, sehr schwierig, dort in Magdeburg Punkte zu holen, was sowieso allgemein sehr schwierig ist.
Ja, 33-26 geht es am Ende für Magdeburg aus. Der zweite ostwestfälische Bundesligist, die GWD Minden, schnupperte an einer kleinen Überraschung gegen die DHFK Leipzig. Man führte zur Halbzeit mit 16-14, verlor dann am Ende mit 26-29. War da mehr drin für Minden?
Da war auf jeden Fall mehr drin für Minden. Sie waren wirklich sehr, sehr gut in Form. Man hat es gesehen, haben wirklich trotz des Umbruchs, den sie haben, sie haben viele Spezialisten ausgetauscht, um einfach dann nicht mehr so viele Angriff-Abwechsel zu haben. Haben sie es ja vielleicht ein bisschen verloren, dadurch, dass Christopher Rambo relativ früh die rote Karte gesehen hat, in der 32. Minute eine dritte Zeitstrafe kassiert. Das ist Kritik an ihm natürlich ein bisschen angebracht, weil da muss er ein bisschen klüger reingehen, aber auch Frank Carstens, er darf einfach Christopher Rambo in der Abwehr nicht spielen lassen, wenn er schon zweimal zwei Minuten hatte, das ist einfach so. Es ist jetzt passiert, es war sehr, sehr ärgerlich für die Mindener, die ansonsten wirklich sehr, sehr gut mitgehalten haben, das muss man wirklich sagen, sie haben es gut gemacht, obwohl sie ja einige Spieler gewechselt haben, hatten einen guten Torhüter zu Anfang drinnen mit Kim Sonne-Hansen, insgesamt zwar am Ende nur 4 Paraden, aber könnte am Anfang auch dafür sorgen, dass man ausgeglichenes Spiel gestalten konnte. Auf Seiten der Leipziger waren es am Ende hin sehr, sehr gut. Jens Wortmann hat viele Paraden gehabt, gerade in der Schlussphase zwei wichtige 7 Meter weggenommen aus Sicht der Leipziger, konnte dafür sorgen, dass man sich den Sieg holt. Ja, und wer war mal wieder besser Werfer auf Seiten der Leipziger? Philipp Weber, der ja letzte Saison Torschützenkönig geworden ist, insgesamt 11 Treffer. Da hatte man auf Seiten der Mindener dann keine Lösung mehr, um ihn in den Griff zu bekommen. Ähnlich ging es auch bei Van Semper, der junge rückkommende Spieler mit insgesamt 8 Treffern, auch sehr, sehr gut gewesen. Auf Seiten der Mindener war Charlie Schöster mit insgesamt 6 Treffern am besten. Und man merkt, dass Minden wirklich sehr, sehr gut mithalten kann, auch mit Mannschaften, die vielleicht qualitativ besser sind. Aber sie haben einen enormen Kampfgeist, sie hatten wirklich alles gegeben. Aber im Endeffekt hat es dann ja nicht gereicht, es war ganz, ganz knapp. Sie haben die Chance und ich denke, darauf können sie auf jeden Fall aufbauen, um sich dann einen Platz wieder im gesicherten Mittelfeld zu sichern, was sie letzte Saison auch schon sehr, sehr gut geschafft haben.
Ja, wir beenden dieses Segment zum Handball, zur Handball-Bundesliga und dem ersten Spieltag dann mit dem dritten ostwestfälischen Bundesligisten, mit der TBV Lemgo. Letztes Jahr ganz knapp am Abstieg vorbeigeschrammt. Die Saison soll hoffentlich ein bisschen ruhiger verlaufen, aber gegen die Rhein-Neckar-Löwen setzte es eine knappe 24-26 Niederlage. Kann man trotzdem auf dieser Niederlage ja gegen eines der Schwergewichte der Liga aufbauen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade was Lemgo in der Abwehr gezeigt hat, das war wirklich sehr, sehr gut über weite Strecken. Wir haben wirklich sehr, sehr gut mithalten können gegen die Löwen. Das ist so ein bisschen die schwierige Phase war, so in der Mitte der zweiten Halbzeit, nachdem man in der ersten Halbzeit sogar teilweise geführt hat, wird mit 14-12 kurz vor der Pause. Hatte dann aber eine Phase, wo dann wenig zusammenlief, wo die Löwen dann das bisschen besser waren, mit Andreas Palika dann im Tor. Ja, den besten Torhüter auf ihrer Seite, der am Ende insgesamt 10 Paraden und Quote von 47% hatte. Und der hat dann dafür gesorgt, dass man erstmal in Führung gehen konnte zur Halbzeit mit 16-14, hat dann in der zweiten Halbzeit eine Phase gehabt, wo er 10 Minuten lang kein Gegentor kassiert hat. Sie waren dann wirklich sehr, sehr gut da vorne, aber das Problem war aus Sicht der Löwen, dass sie in diesen 10 Minuten selbst nur 3 Treffer geworfen haben. Das war natürlich Nikolai Gabson überhaupt nicht zufrieden. Er hat wirklich getobt am Spielfeldrand, wie man es ja von ihm auch kennt. Und dann hätte man das Spiel entscheiden können aus Sicht der Löwen. Weil in der Phase Lemgo hat es versucht mit einem 7. Feldspieler. Das hat wirklich so gar nicht funktioniert. Der junge Jari Lemke Hat nicht die nötigen Druck machen können auf die Abwehr, hat dort zu wenig aus dem Überzahl machen können. Da muss mehr kommen von Lemgurt, um dort ein bisschen besser werden, um dort dann auch einfach diese Überzahl nutzen zu können. Aber sie können sich dann natürlich auch bei ihrem Torhüter bedanken, Piotr Wyszomieski, der dann zum Ende noch wichtige Paraden gehabt hat, sodass es eng blieb, dass man beim 26-21 mal rankommen konnte. Aber am Ende blieb es dann nur beim 26-24. Sie konnten dann nicht mehr noch das Tor werfen. Es war dann sehr, sehr eng zum Ende hin. Aber darauf ist auf etwas, was man aufbauen kann bei den Lemgoern, die wirklich einen guten Fabian Olpen hatten, der ja jetzt gekommen ist von Magdeburg und der auch im Angriff gespielt hat, das etwas überraschend war, wie viele Spieler vom Rhein-Neckar Löwen betont haben. Damit haben sie nicht gerechnet, dass Fabian Olpen so weit offensiv spielt und damit hat er insgesamt 6 Tore werfen können. Auf Seiten der Löwen war mal wieder Andi Schmid bester Werfer, 7 Tore, also wirklich ganz, ganz stark. Hat dazu beigetragen, dass die Löwen das Spiel am Ende gewinnen konnten. Es war ja ein mühsamer Sieg aus Sicht der Löwen, aber im Endeffekt war es ein Sieg und das ist genau das Wichtigste für sie.
Am Mittwoch geht der zweite Spieltag schon weiter. Manche Spiele aus diesem ersten Spieltag sind noch ein bisschen entzerrt, aber am Mittwoch geht es weiter mit TuS Nettelstedt-Lübbecke gegen THW Kiel und dann am Donnerstag mit den Partien unter anderem Magdeburg gegen Ludwigshafen, Wetzlar gegen Minden, Leipzig gegen Hüttenberg und dann zum Beispiel auch noch Melsungen gegen Gummersbach. Das war Sebastian Mühlenhof mit seiner Zusammenfassung des ersten Spieltags, des ersten Sonntagsspieltages um 12.30 Uhr aus der DKB Handball-Bundesliga. Danke, Sebastian.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.